Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Based on Balls. Mein Name ist Nico Beckspin, bei mir ist Julian Pollersbeck. Mein Lieber, wie geht's dir? Denn wir müssen, glaube ich, als allererstes mal erzählen, seit der letzten Aufnahme hast du ja quasi deine Baseball-Karriere quasi inoffiziell reaktiviert gestartet. So, wie fühlt sich's an bei dir?
Ja, gut, also ich würde sagen, besser hätte es nicht laufen können. Hatte eine Plate-Appearance, einen Hit gemacht, eine Stolen Base, einen Run. Hatte ich auch noch zwei gute Defense-Aktionen. Also dafür, dass ich 4 Jahre nicht mehr gespielt habe, lief es deutlich besser als erwartet.
Wir bringen den
Und
Kontext,
hat mega Spaß gemacht.
Genau, wir bringen nämlich den Kontext, du hast bei den Hamburg Steelers 2 gegen die Hamburg Knights im entscheidenden Spiel gespielt. Das war eine recht deutliche Veranstaltung. Ihr habt früh abgebrochen. Der Coach hat dich zuerst nicht gesehen und hat dir dann aber die Chance gegeben. Und dann hast du ja quasi mitgeclosed. Und wenn man mal ehrlich ist, diesen Traum, seitdem ich dich kenne, seitdem ich dich kennengelernt habe, am Anfang hast du mir auch schon erzählt, also eigentlich wärst du auch gerne Baseballprofi geworden. Der Traum lebt so ein bisschen weiter, nochmal in der ersten Liga zu spielen, ne?
Also, das war schon, glaube ich, völlig ausreichend. Ich glaube, da für die erste Liga fehlt mir wahrscheinlich die Zeit, um zu trainieren, und ohne jetzt da irgendjemand in der DBL zu nahe treten zu wollen, dann auch fehlt mir das, glaube ich, habe ich zu spät angefangen. Vielleicht, keine Ahnung, außer ich würde jetzt wahrscheinlich komplett umstellen, vielleicht würde ich es dann hinkriegen, aber nee, das war, also der Coach, der wollte mich eigentlich früher reinbringen, und ich muss sagen, ich habe mich erstmal nicht so gut gefühlt, weil es BP halt dann nicht ganz so gut lief und ich halt, wie gesagt, 4 Jahre gar keine Defense mehr gespielt habe und dann doch ein bisschen unsicher einfach war und dann erstmal gedacht so, ey, weiß ich nicht, also wir lagen dann schon über 10 Runs vorne, also es war dann eigentlich eh schon klar, dass wir gewinnen. Und dann haben die Jungs mich aber alle überredet und haben gesagt, doch, geh rein, mach das einmal. Und dann habe ich gesagt, okay. Und ja, war dann auch, lief dann wie gesagt doch echt gut und die Jungs haben sich mega gefreut für mich. Und das war auch total, total schönes Erlebnis, da als Fremder im Endeffekt in eine Mannschaft zu kommen und keiner kennt einen, so ein paar haben schon gewusst, wer ich bin und mit HSV-Vergangenheit, und der David Wohlgemuth hatte mich schon auch angekündigt, mannschaftsintern, dass ich da dabei bin, sowas nicht, aber trotzdem jemand von außerhalb so herzlich aufzunehmen und sofort, ich habe mich sofort gefühlt wie ein komplettes, vollwertiges Teammitglied, und das war schon cool und das hat für mich auch so ein bisschen wieder gespiegelt, warum ich auch einfach Baseball so gern mag und mich das so anfixt. Nicht, dass ich Fußball nicht gern mag, aber ich weiß halt, wie es ist, als Neuer in eine Mannschaft beim Fußball zu kommen. Man ist selber Profi und nicht, dass man nicht gut aufgenommen wird, aber da dauert es schon ein Weilchen länger, bis man da sich auch so ein bisschen Standing arbeitet und ja, einfach das Vertrauen der Mitspieler kriegt, und das war einfach cool, 4-5 Innings lang im Dugout zu sein, das Warm-up mitzumachen, mit den Jungs mitzufiebern, bisschen quatschen und so, das war schon überragend, und ja, das macht für mich auch, selbst wenn ich kein At-Bat bekommen hätte und keine Sekunde auf dem Platz gewesen wäre es für mich eine richtig geile Zeit gewesen, einfach Teil von der Baseballmannschaft zu sein und dieses Wir-Gefühl, dieses Teamgefühl, das war einfach richtig cool, und das hat mir nochmal gezeigt, warum ich Baseball so sehr cool finde.
Ey, herrliche Rede, und ehrlicherweise dann auch wahrscheinlich der Grund, warum wir das hier alles machen, der Grund, warum du mit drin bist und diese übergeordnete Ebene, was Baseball auslösen kann in Menschen, die du hier am eigenen Leib komplett gespürt hast bei einem Zweitligaspiel in Hamburg. Und ich glaube, das macht es auch so schön. Und am Ende des Tages ist ja Baseball genau wie andere Sportarten eine extrem große kulturelle Verbindung zu bestimmten Orten. Es ist auf der ganzen Welt in bestimmten Bereichen mehr oder weniger vertreten. Wir haben hier natürlich in Deutschland eine Kultur. Wir haben in den USA eine mit der MLB, der großen Liga, die hier auch ein bisschen deutlicher drüber strahlt. Worüber wir heute reden wollen, ist, auf Basis eines Artikels, den wir bei uns im Innings-Magazin von Holger hatten, über das, was Baseball in Japan auslöst. Und ich sag ehrlich, ich habe schon immer für mich mit abgespeichert, ja, Baseball ist in Japan ein Thema. Das habe ich mitgekriegt, das habe ich verstanden. Viel davon mitbekommen habe ich in meinem Leben aber bisher nicht. Wie war das bei dir? Hast du einen Bezug zu Baseball in Japan gehabt, bevor wir uns jetzt hier ein bisschen damit beschäftigt haben?
Also zweimal ja, einmal das erste Jahr, auch bevor ich mich mit Baseball wirklich beschäftigt habe, mitbekommen durch japanische Teamkollegen beim HSV, Gotoku Sakai und Tatsuya Ito, die da schon so ein bisschen ab und zu mal was erwähnt hatten. Und dann als bei meiner Zeit in Magdeburg 2023 bis 2024 habe ich nochmal mit Tatsuya Ito zusammen da gespielt und da war ich halt schon voll im Baseball drin und habe auch schon gewusst, wie groß Baseball in Japan ist und habe mich dann aber auch ein paar Mal noch mit Tatsu drüber unterhalten und halt auch eben nochmal so ein bisschen nachgefragt, wie groß das ist und auch ja, Shohei Ohtani war da natürlich schon ein Riesenthema 2023. Und da Tatsu selber hat nie Baseball gespielt, aber hat halt eben gesagt, dass das halt eine crazy Dimension hat und halt einfach Sportart Nummer eins ist.
Tja, und das ist halt schon total spannend, ne? Also es kommt aus den USA nach Japan, das finde ich halt schon mal sehr, sehr spannend und interessant zu sehen. Aber wir haben ja gewisse Bilder und Vorstellungen von dem, also wie Japan funktioniert, wie Japan funktioniert, ne? So, hast du ein typisches Klischeebild davon? Ich meine, du hast ja mit Spielern gespielt. Vielleicht gibt es da schon einen gewissen Kompass, den man sieht, um dich ein bisschen hier aus dem Framing rauszuholen. So, es gibt ja schon.
Natürlich sehr respektvoller Umgang miteinander, sehr ordentlich, sehr diszipliniert mit sich selber und auch mit anderen oder grundsätzlich. Sehr trotzdem herzlich. Kann mich erinnern, dass wir ein paar Teamabende mit den Jungs, mit den japanischen Jungs in Hamburg hatten, in so einem traditionell japanischen Restaurant, wo die uns auch so ein bisschen jetzt mal ganz, ganz leicht in die japanische Kultur herangeführt haben. Und naja, es war richtig traditionell und es war den Jungs, hat man schon gemerkt, auch wichtig, uns das zu zeigen. War nicht die komplette Mannschaft, wir waren irgendwie so 10 Jungs oder so, aber das war schon cool, weil ich davor eigentlich gar keine Berührungspunkte mit Japan oder der Kultur hatte. Das war schon cool auf jeden Fall zu sehen und schöne Erfahrung auch.
Ja, wenn wir es auf den Baseball bringen und überlegen, wie man dort eine Brücke schlägt, dann ist das, was du als Kultur hier aus Japan heraus gelernt hast, ja ein bisschen doch das Bild, das man davon hat, ne? Dass es schon um Disziplin geht, aber auch viel Respekt, wie du es beschrieben hast. Es geht so ein bisschen um Kollektiv, um Gemeinschaft. Und das beim Baseball finde ich ganz spannend, weil es, wenn du es aus den USA lebst, ist es Entertainment, ist es auch Karriere, es ist, obwohl es ein Teamsport ist, irgendwie auch Individualität, weil es schnell darum geht, und das amerikanische System bringt dir bei, Superstar zu sein und Superstars zu formen. Während in Japan auf der anderen Seite dir vielleicht das Kollektiv und die Gemeinschaft sehr, sehr hoch geschrieben wird, obwohl es natürlich dann auch Stars gibt, aber grundsätzlich ist es ein anderer Ansatz. Du hast jetzt ja Baseball für dich relativ schnell, relativ intensiv lieben und leben gelernt. Passt Baseball zu Japan?
Auf jeden Fall. Also so wie es nach Amerika passt, passt es auch nach Japan oder nach Lateinamerika, finde ich, weil jeder es auch so ein bisschen auf seine Art und Weise interpretiert oder ausübt, sag ich mal. Ne? Genauso, also so wie du Rhythmusgefühl brauchst, und das eher im in Lateinamerika mit den Tänzen und ne, mit dem sehr extrovertierten Einzelspieler ist. Genauso brauchst du aber Disziplin und Detailversessenheit und eine gewisse Ordnung und einen Zusammenhalt, der eher oder der, wo, was dann eher in Japan ausgelebt wird, wo Teamtraining und sag ich mal, dass ein Team gemeinsam gewinnt und zusammen funktioniert, höher eingestuft wird als in Amerika, wo ein bisschen mehr individuell trainiert wird, wo du in jedem Team vielleicht auch ein bisschen mehr, okay, da haben wir jetzt den Powerhitter oder die ein, zwei, drei Jungs, die es uns auf jeden Fall gewinnen müssen und der Rest ist halt so übertrieben gesagt Beifang. Und in Japan, also du hast natürlich da auch Jungs, also wenn man guckt, Murakami, der dreimal MVP geworden ist, natürlich ist das ein deutlich besserer Spieler als viele andere. Das gibt's ja in jedem Team, aber ich glaube trotzdem, dass der sich genauso unterordnen musste und genauso nach den Werten trainiert und gespielt hat und sich auch im Team so verhalten hat.
Ja, das ist, glaube ich, das Schöne. Dem Ganzen unterliegt ja, also wenn ein Sport in einem Land, in einer Kultur groß wird, was ja im Baseball der Fall ist, dann ist er natürlich auch durchtränkt von dem, was kulturell vor Ort maßgeblich ist. Deswegen ist der Fußball in Deutschland aufgrund seiner Fankultur halt auch zu dieser Marke oder zu diesem Fußball geworden, der er ist, der ihn ein kleines bisschen besonders macht und auch in anderen Ländern in Europa ähnlich zelebriert wird und in den USA aber ganz anders gesehen, weil es ein anderes kulturelles Land ist. Das haben wir auf jeden Fall. Japan selber hat sehr starke kulturelle Wurzeln. Und da sind, und das ist das Schöne am Artikel von Holger, auch immer Dinge drin, die ich lerne. Ich wusste nie vorher, wofür der Begriff wahr steht. Wusstest du's?
Nein.
Und das ist nämlich das Lustige, deswegen machen wir hier gemeinsam mit euch eine kleine Lernstunde. Denn war es ja eigentlich ein Begriff dafür, wie eine Gesellschaft in Japan sich leben möchte. Ne? Es geht um Harmonie, es geht um Gemeinschaft, es geht um kollektives Denken. Und das ist schon spannend, weil das kannst du ja direkt auf Baseball münzen, ne? Dass das Team größer ist als das Individuum, dass es um sehr viel Respekt den Gegnern, aber auch den Mitspielern gegenüber geht. Es geht dann auch um Körpersprache, es geht um Rituale und ich finde das total spannend bei dem, ich sage das bewusst so, klischeehaften Bild, das ich von Japan habe und das meine ich mit allergrößtem Respekt, verkörpert das all das, genau das, was in diesem Begriff steckt. Und den dann wiederum auf Baseball zu übertragen, ist doch eigentlich aus Sportsman-Sicht das also der größte Respekt, den du einem Sport gegenüber haben kannst. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe mir die Doku auch angeguckt über den, also Samurai heißt die auf Netflix. Kann ich jedem nur empfehlen. Super Doku über den diesjährigen World Baseball Classic. Die haben Team Japan begleitet. Und da kommt genau das zum Tragen. Alleine schon die Aufmache, wie es begleitet wird. Total Understatement. Einfach nur, ja, die Kamera im Endeffekt auf Staff, Trainer, Spieler gehalten und das einfach nur relativ wenig Kommentar begleitet. Und man hat einfach nur mitbekommen, wie die untereinander sind. Wie auch crazy die Leute, die japanisch oder das japanische Volk, wie die alle verehren, und wie, ne, wie die Jungs untereinander sind, wie, ne, wie man merkt zum Beispiel, dass Trainer von Spielern eher unterwürfig, respektvoller begrüßt werden. Da wird, wenn ein Spieler dem Trainer die Hand gibt, dann gibt der Spieler dem Trainer eine Hand und der Trainer nimmt immer beide Hände quasi her, um dem Spieler die Hand zu geben. Also der So war mein Eindruck die größere Respektsperson oder die höhere Autorität hat dann quasi so beide Hände drüber und es wird sich immer verbeugt, auch wenn die nur in den Raum kommen, wird sich immer gegenseitig verbeugt und da war auch immer, egal wer geredet hat vorm Team, es war immer Grundtonus, Kollektiv, Gemeinschaft, nur gemeinsam schaffen wir das, gebt euer Bestes, seid füreinander da, kämpft für den anderen. Und auch dann nicht so, wie man das vielleicht kennt, diese crazy Speeches aus Amerika mit voll und Ding, sondern geht raus, kämpft füreinander, so richtig ruhig, aber und dann im nächsten Moment, wenn die Spieler aber untereinander sind und einer zu allen was sagt, werden sie dann schon so, haben sie dann schon Feuer. Also es ist nicht so, dass alle einfach nur stoisch ernst sind. Und
Ja, am Ende des Tages geht es dann ja auch sportlich im Wettkampf, ne? Und der zieht. Aber der Weg dahin ist halt ein sehr zen-gleicher, der dafür sorgt, dass du in Harmonie und auch Respekt miteinander umgehst, was eigentlich sehr schön ist, ne? Auch wenn ich natürlich auch in meinem Leben sportlich auch immer die kleinen Drecksäcke mochte, in allen Sportarten, die ein kleines bisschen die Grenzen weit ausdehnen und sowas alles, ist es, glaube ich, hier gerade groß und wichtig zu sehen und zu verstehen, wie der Sport selber, Baseball, sich so an die gesellschaftlichen Tugenden und Formen quasi ein bisschen angleicht, was logisch ist, wenn eine Gesellschaft einen Sport lebt und ihn damit aber auch zu einem sehr großen Sport im Land macht, ne? Und das finde ich ja halt total spannend. Auch das wusste ich nicht. Ich habe noch nie von Koschien gehört, ein Ort scheinbar, ne, an dem das größte Highschool-Baseball-Team des Landes ausgetragen wird, worauf sich alles fokussiert, dieser heilige Ort des Baseballs ist doch eigentlich ein Reiseziel, oder, Jürgen? Was sagst du?
auf jeden Fall, also das ist ja, also das ist Gefühl fast noch wichtiger, es dorthin zu schaffen, als Profi zu werden. Gerade für junge Kids, die da total drauf hintrainieren. Natürlich auch, weil da viele Scouts sind und und weil es halt auch Millionen Zuschauer im Fernsehen verfolgen und das ein riesen Ding ist, also es ist auch zum Beispiel nicht mit der Little League World Series vergleichbar, sondern es ist eher eine Mischung aus Little League World Series, High School Football in Texas und der March Madness im College
Ja,
Basketball,
stimmt.
so
Ja, schön gesehen.
alles
Stimmt.
zusammengeworfen. Und
Ja.
weil das so viel Bedeutung hat in der Gesellschaft, und die Jungs da auch voll, also da wird geweint bei Niederlagen, die sammeln den Sand vom Infield Dirt nach dem Spiel ein als Erinnerung und so. Also es ist wirklich crazy und ne, das Stadium ist voll, da ist Pauken und Trompeten und ja, ist natürlich viel Druck für die Jungen, aber ich glaube auch, dass deswegen Spieler es halt dann im Endeffekt auch in die MLB schaffen, weil sie halt da schon, das kann ich selber bestätigen, je früher du vor einer großen Kulisse unter viel Druck performen musst und es dann eventuell auch kannst, selbst wenn du es vielleicht noch nicht schaffst, aber die Erfahrung lehrt dich so viel, dass du dann in der MLB, wenn du jeden Tag, also gerade wenn du jetzt bei den Dodgers, die haben einen Zuschauerschnitt von fast 50.000, wenn du gefühlt jeden Tag vor 50.000 spielst, oder also nehmen wir mal jetzt 30.000, was ja auch schon viel ist, da musst du halt abliefern. Dann ist das halt, ne, dann ist das halt nicht mehr nur irgendwie, ja, im College sind es auch ein paar Tausend, aber das ist anders und das ist viel mehr Druck, wenn du weißt auch, wie viele Leute zugucken und was da für ein Druck auf dem Kessel ist. Und das, glaube ich, ist schon, da können Spieler zerbrechen, aber genauso können sich halt auch unter höchstem Druck Diamanten formen, platt gesagt. Und ich glaube, dass das schon auch ein Teil ist, warum es auch immer mehr rüberschaffen. weil sie halt schon viel früher da unter großem Druck performen müssen. Und dann hast du halt, wenn du halt World Series spielst, dann weißt du, dann ist so, ja gut, das habe ich halt mit 15, 16, 17 schon gehabt, dass Millionen Zuschauer vom Fernseher sind und die Hütte voll ist und voll Druck drauf. Kenne ich ja schon.
Ja, ja, genau. Ich glaube, das Spannende daran ist, dann sind wir wieder ein bisschen vielleicht bei nennen wir es mal so, dem, wir haben es ja hier schon definiert, Werte, Kompass und der Art und Weise, wie Japan kulturell an Dinge angeht, da packen wir obendrauf auch einfach das, was du beschreibst, dass wir alle, die wir uns mit Japan mal beschäftigt haben und vielleicht auch so auf die Sportler gucken, die daherkommen, natürlich, dass ein, also wir alle da sehen, dass das ein, dass es ein Sportbetrieb ist, der sehr von Disziplin und einer gewissen Struktur lebt. Ne? Und das wird für den Baseball genauso gehen, dass es etwas extremere Trainingsmethoden sind. Es wird klare Hierarchien geben, den Leistungsdruck hast du schon beschrieben, der kommt ja automatisch. Wenn du was erreichen willst, musst du dich da durchkämpfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch bei Intensität einige Europäer und vielleicht auch Amerikaner hinten überfallen würden, wenn man überlegt, wie bestimmt in Japan, und das ist ja auch das, was Bilder und Geschichten immer beweisen, wie intensiv und wie hochleistungsseitig und extrem getrainiert wird. Diese Klischees greifen. Und die greifen ja natürlich vor allen Dingen, wenn es um Jugend geht, die dann vorbereitet wird für die harte Realität in der Welt der Erwachsenen, in der Welt der Profis. Aber es ist damit auch ein Fundament. Und das finde ich halt das Heftige daran. Ne? Ich meine, wir haben es schon gesagt, du hast auch mit Kollegen trainiert, die schon aus Japan gekommen sind, die Japan gespielt haben. Es ist wahrscheinlich eine andere, also Intensität, Sport zu leben und zu trainieren.
Schon. Also ich finde das auch, da gibt es auch ein, zwei, finde ich, sehr spannende Beispiele aus der MLB. Wenn ich zum Beispiel Shohei Ohtani und Yoshinobu Yamamoto, der auch Pitcher bei den Dodgers ist und jetzt World Series MVP geworden ist, wenn man da so ein bisschen mehr, so wie ich, ein bisschen sich reinfreakt und dann so ein bisschen mitbekommt und aus Podcasts und Interviews von Teamkollegen Berichte mitbekommt, wie die täglich trainieren und dass die überhaupt keine, eigentlich keine Coaches brauchen, weil die so selbstständig sind und so ihre eigenen Trainingsmethoden für sich schon haben, habe ich mich auch immer gefragt, woher haben die das? Und wenn man sich dann mit der japanischen Kultur und mit dem, wie die in der Jugend schon trainiert werden, was die alles mitbekommen, dass die das halt dann in Amerika einfach weiter anwenden und einfach schon ihr komplettes Setup eigentlich mit rüberbringen. Und gerade Ohtani, der Hitter und Pitcher ist, der beides unter ein Dach bringen muss, und auf der anderen Seite zum Beispiel Yoshinobu Yamamoto, wo die alle total begeistert waren, wie anders seine Trainingsmethodik ist, was der hat so einen japanischen Personal Coach mit dabei, da macht er ganz freaky Sachen, freaky in Anführungszeichen, für ihn normal, für die Amis total fancy. Mookie Betts zum Beispiel mittlerweile trainiert mit diesem Coach, weil er, also er findet das so geil, er möchte das ausprobieren, weil die halt ganz viel einfach nur auf Beweglichkeit und Motion und alles muss eins sein. Also die haben zum Beispiel gesagt, die haben Yamamoto noch nie Gewichte stemmen sehen. Noch nie, seit er bei den Dodgers ist. Sondern der macht nur Mobility und Flexibility und alles muss im Rhythmus und aus einer Bewegung. Der hat halt einen perfekten Bewegungsablauf und trotzdem wirft der halt High 90s. Obwohl der so gefühlt, der hatte Probleme, die World Series MVP Trophy hochzuheben. Aber wirft dann halt trotzdem richtig schnell. Auf der anderen Seite Ohtani, der mit viel Gewichten arbeitet, das weiß man. Funktioniert ja auch für jeden anders, aber das finde ich auch spannend, dass du halt da so unterschiedliche Herangehensweisen hast, aber diese Selbstständigkeit und dieses trotzdem sehr individuelle und andere trainieren, finde ich, spricht da schon sehr für sich, dass die da sehr viel eben einfach aus Japan schon mitgenommen haben.
Was total spannend daran ist, ist, dass du gerade, also mit den beiden und ja vor allen Dingen mit Otani ja im Prinzip sowas wie den modernen Prototyp des perfekten Baseballspielers aus Japan quasi, wenn man mal ehrlich ist, wenn man das Training reinguckt, produziert hast. So. Und
Ja.
trotzdem ihn aufgrund der kulturellen Basis, die er genauso nicht trägt, ja eben auch nicht, weil er ja trotzdem auch ein unheimlich, also bei den Fakten, die ich rund ihm kenne, und ich bin weiter weg als du, finde ich das auch ziemlich krass. Denn auf der einen Seite ist er statistisch als Top-Pitcher und Top-Hitter ja eigentlich eine unschlagbare Waffe und weiß ich, wie Unicorn-mäßig er da unterwegs ist, das kannst du uns ja gleich sagen. Ich habe aber auch diese Geschichte gehört, dass er halt einen krassen Vertrag bei den Dodgers unterschrieben hat, der ihm richtig, richtig Schotter bringt, was er auch verdient. Aber dass der Vertrag so aufgebaut ist, dass er jetzt gar nicht so viel verdient, weil er das Team nicht belasten möchte, weil er fürs Team sorgen möchte, dass es größer und stärker ist. Das ist ja romantischer, also kann es ja gar nicht sein als Typ eigentlich, ne? Für ein Team. So. Und für
Ja,
Build of a Dynasty.
man muss natürlich auch, also um's in Zahlen auszusprechen, Otani hat 10 Jahre für 700 Millionen Dollar unterschrieben. Das bedeutet 70 Millionen Dollar pro Jahr. Und von den 70 Millionen lässt er sich aktuell nur 2 Millionen Dollar jährlich ausbezahlen. Und die restlichen, also wenn man es dann zusammenrechnet, 680 Millionen sind quasi an das Vertragsende hinten dran geschoben, sprich, da gibt es dann irgendwelche Regelungen, wie, in welchem Rhythmus das dann ausbezahlt wird. Aber er verdient bei den Dodgers nur 2 Millionen, damit die halt, wie du schon gesagt hast, bessere Spieler einfach noch verpflichten können, damit die, es gibt ja kein Salary Cap in dem Sinne, dass man sagt, okay, nur so viel dürft ihr jährlich an Spielergeldern ausgeben, aber es gibt ja den sogenannten ja, doch, einen weichen Salary Cap, sag ich mal, und wenn du da drüber bist, dann musst du Strafsteuern zahlen. Und wenn du jetzt dem Otani natürlich 70 Millionen jährlich mit der Schubkarre nach Hause schiebst, bist du halt dann schnell über dem Cap, wo du dann halt einen Haufen Strafsteuern bezahlen musst, weil die sind, glaube ich, also nicht bei 100%, also wenn wir jetzt sagen, die würden 100
Boah,
Millionen
also,
über,
ja.
wenn nicht sogar bei 100%, also wenn du 100 Millionen über dem Cap liegst, musst du nochmal 100 Millionen draufzahlen als Strafe. Und das belastet das natürlich schon nicht gut. Und Otani macht das natürlich so. Warum macht er das auch? Weil er 100 Millionen jährlich an Werbeeinnahmen kassiert aus mostly Japan, weil er halt einfach der Cristiano Ronaldo des Baseballs ist. Muss man halt einfach genauso sagen. Und deswegen kann er das auch machen, weil 2 Millionen Dollar im Jahr in LA, das heißt, das ist eh nur eine. Und dann hast du noch dein Haus, hast du noch Ausgaben für Personal Coaches, normales Leben, da, da, da. Er wird's als richtig professioneller Athlet, auch wenn sich 1 Million im Jahr erstmal viel anhört, trotzdem mit deinen ganzen Add-ons, die du hast, müsste er schon sehr gut haushalten, muss man auch einfach mal dazu sagen. Und deswegen kann er das halt einfach easy peasy machen, weil halt aus Japan so viel Geld reinkommt. Aber trotzdem macht nicht jeder, macht nicht jeder. Also
Da sind wir ein bisschen bei der Philosophie, so ein bisschen bei der
richtig, also
Herangehensweise.
Juan Soto zum Beispiel, der für 800 Millionen bei den Mets unterschrieben hat, da ist kein Dollar hinten dran geschoben. Der kriegt
Nee,
alles jetzt.
der nimmt das Geld. Der nimmt das Geld.
Richtig. Und da sieht man halt, wie, glaube ich, das ist aber auch ein bisschen LA Dodgers Philosophie. Dodgers sind schon, ich will nicht sagen, an Japan angelehnt, aber haben schon sehr viele Elemente, auch dieses, klar, wir haben Superstars, aber ohne dass alles ineinander klickt, funktioniert das nicht. Und deswegen sind sie auch so erfolgreich. Weil viele andere Teams haben auch Superstar-Player und da funktioniert es nicht so gut.
Zweifel kann allein so ein Otani-Deal ja schon dafür sorgen, dass du einen entscheidenden Vorteil dir einsammelst. Wenn du trotzdem eine Steuer
Natürlich.
bezahlst, dann hast du auf einmal ein Mega-Team zusammen. Das ist ja auch das, was denen, glaube ich, so vorgeworfen wird, ne? Aber wir gehen zurück nach Japan und blicken nochmal so ein kleines bisschen auch in das Sportliche, denn sie sind ja auch erfolgreich damit, ne? Also bei der WBC 2023 gewinnen sie das Finale gegen die USA. Warst du da auch schon drin, ne? Du warst auch schon im Baseballfieber, ne? Also da.
Auf jeden Fall.
Ohtani mit seinem Titel, also mit seinem Strikeout zum Titel gewinnen. Kannst du dich noch erinnern, wo du da warst?
In Magdeburg.
Ja, kennst du diesen Satz so? Ich weiß noch, wo ich da war. Wo warst das du, als das, meiner, das passiert ist?
In meiner Bubble gibt's das nicht. Das kriege ich nur von außen mit. Aber in meinem Kreis, in dem deine ich Bubble mich bewege, ist
es... Ja, ich war auf dem Trainingsplatz. Ja, ich war bei einem Fußballverein.
Langweilig. Ja, ich war halt wahrscheinlich zu Hause auf der Couch oder auf einer Auswärtsfahrt. Ja. Das sind die zwei Möglichkeiten.
Aber war schon da der Clash-Sieg von Japan gegen die USA 2023? Ist wahrscheinlich auch wichtig für die Kultur gewesen.
100%. Also natürlich, wenn da treffen die beiden großen Baseballmächte aufeinander und ich will natürlich Lateinamerika um Gottes Willen nicht kleinreden, aber wurde ja schon auch so aufgebauscht und natürlich die beiden Team-Captains, Mike Trout gegen Ohtani, damals noch Teamkollegen, der bis dato beste Hitter seiner Zeit, Trout gegen das Unicorn Ohtani und ne, also konntest du natürlich auch super aufziehen und war natürlich auch mega, dass das dann am Ende wirklich ein One-Run-Game war und das letzte At-Bat mit zwei Outs, ein 3-2-Count endet dann mit einem Strikeout von Shohei. Also besser, finde ich, hätte es nur werden können, wenn der Mike Trout einen Walk-off-Home-Run geschlagen hätte, wenn einer auf der Base vor ihm gewesen wäre. Ich glaube, das hätte es vielleicht noch ein bisschen wilder gemacht, weil einfach ein Home-Run, ein Walk-off-Home-Run ist halt doch geiler als ein, sag ich mal, Walk-off-Strikeout. Aber trotzdem war es halt, zeigt ja auch die Dominanz von Ohtani und die Vielseitigkeit.
Was, finde ich auch, also vom Bild her, wie du es beschreibst, auch total ikonisch. Ist dann ja auch auf der Weltbühne der Sieg und einer der Beweise dafür gewesen, dass Baseball in Japan und in der Welt halt damit eine Macht ist. Die Seele des Ganzen ist auch interessant und das ist ja eigentlich das, was man macht, ne? Catchball. Man spielt, man wirft einfach. Scheint in Japan ja kulturell aber noch eine andere Verankerung zu haben, als ich mir das im Moment in Hamburg-Eimsbüttel vorstellen könnte.
Ja, das ist halt mehr so, dass man miteinander eine Verbindung bekommt, zueinander. Man vertraut einander mehr und ich glaube, dass das, ja, das kann man, wenn man jetzt irgendwie, wenn man die Brücke zum Fußball vielleicht bauen will, wenn man jetzt einfach nur den Ball miteinander hochhält, ist das so ein bisschen, ja, macht man halt, aber da ist das schon nochmal ein bisschen intensiver oder hat einfach mehr Bedeutung. Das finde ich aber auch cool, weil das ist nicht so, ja, jetzt werfen wir mal, spielen wir mal Catch, sondern wir spielen jetzt Catch. Wir haben jetzt eine Connection, weil wir Catch spielen.
Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich merke, ich finde das auch. Ich stelle mir gerade vor, wenn wir uns treffen und wir sind auf dem Platz, ditchen ein bisschen Bälle hin und her. So, das ist so und das fühlt sich unverfänglicher an. Catchball heißt, wir beide haben uns jetzt genau darauf, du konzentrierst dich auf mich, ich konzentriere dich auf dich. Das kannst du schon symbolisch viel größer machen. Und wenn ich dann an Japan denke und das, was wir heute hier über Japan gelernt haben, ist es doch klar, wie intensiv das macht. Das ist nicht nur ein Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Ding, das, oder also Familiensache, sondern das ist auch generell etwas, was ja gesellschaftlich du auch tragen kannst mit dem, was wir über Japan gelernt haben. Das ist Kommunikation, wie du schon gesagt hast, Vertrauen. Ich mag das irgendwie. Und dann ist es also ja auch ein anderes Baseball. Es bricht das Spiel von dem, wie wir es in der Öffentlichkeit sehen, dann auf eine ganz andere Essenz runter, um die es eigentlich geht.
Ja, und so Catchball, das kannst du halt, also durch eine relativ einfache Sache kann man sich dann miteinander eine Verbindung aufbauen. Weil das heißt, du musst jetzt nicht unbedingt hitten können oder richtig krass pitchen können. Du brauchst einfach nur einen Ball und einen Glove und das war's. Und du musst halt vielleicht ein bisschen werfen können. Aber ich denke, Japaner sind wahrscheinlich sehr bewegungstalentiert und gefühlt gibt es da eh keine untalentierten Leute und auch, keine Ahnung, gibt es überhaupt übergewichtige Leute da drüben? Ich weiß es nicht.
Sumo-Ringer.
Ja, die sind aber absichtlich übergewichtig. Aber ja, und dann schaffst du durch relativ einfache Mittel eine relativ starke Verbindung. Wenn man es jetzt, ja, im Gegensatz dazu, wenn man sich einfach den Ball hin und her passen würde.
Ja, das ist schon spannend. Ich habe heute auf jeden Fall auch schon gelernt, dass das, was kulturell Japan als Land ausmacht, dass viele daran schätzen, was es in der Welt auch so als ein Trademark macht, ist nur logisch auch Teil dessen, was es mit Baseball gebaut hat. Und dass es wahrscheinlich, wenn man dann drauf guckt, ganz logisch ist, dass es jetzt diese Superstars in den USA gibt, dass es die Erfolge gibt, dass es generell das Gefühl dafür gibt, dass du als Teil der japanischen Kultur Baseball vielleicht ein bisschen besser machst sogar. Am Ende des Tages ist ja fast der Clash der Kulturen, ne? USA Entertainment-Land, lieben wir auch alle und sind deswegen auch irgendwie Fan von einem geworden. Aber der dezidierte Blick darauf sagt, mach's wie die Japaner, ist besser fürs Team. Ich find's ganz interessant gerade.
Total, und ich glaube, das ist voll, voll wichtig. Im Allgemeinen, glaube ich, ist, dass man, wenn man da einen Blick drauf wirft, wie die miteinander umgehen, um auch in der Doku hat man das super gesehen, die Mischung aus maximalem Respekt gegeneinander und fürs gegnerische Team, aber dann auch untereinander super witzig. Und jetzt nicht, dass jeder nur stoisch immer ist, sondern die haben mega viel Spaß trotzdem miteinander, aber immer auf einem respektvollen Level und miteinander. Und ich glaube, dass sich da sehr, sehr, sehr viele andere Gesellschaften und Länder und Kulturen eine Scheibe davon abschneiden können, dass man eben nicht vielleicht eklig auf dem Feld oder egal was, oder außerhalb im Straßenverkehr, egal wo, dass man respektvoll immer miteinander umgehen kann. Und dass es dann auch leichter ist, sich zu verstehen und sich nicht zu streiten, sondern wenn man immer das Respektlevel bewahrt, dass die Welt, glaube ich, einfach ein bisschen friedlicher wird und ein bisschen weniger Ego auch unterwegs ist. Und das finde ich, das habe ich zum Beispiel auch aus der Doku mitgenommen. Und weil du vorhin gesagt hast, so, dass es ja auch nicht schlecht ist, mal so ein bisschen so ein edgy Player zu haben. Klar sind die polarisierend, aber man muss nicht edgy oder ein bisschen so die Regeln ein bisschen ausdehnen, damit man zum Erfolg kommt, sondern einfach sein Bestes geben und den Respekt der gegnerischen Mannschaft gegenüber haben. Dann kommt man genauso zum Erfolg und zum Ziel und halt ehrlicher und einfach kriegt von allen anderen auch Respekt, auch, dass die ihre Kabinen immer putzen, dass die alles sauber hinterlassen. Da hat ja noch niemand gesagt, oh, die Japaner, hast du gesehen? Die haben einfach von alleine sauber gemacht. Sind die doof? Da hat ja noch keiner gesagt. Egal, ob es im Fußball, da kriegst du ja auch Bilder von Weltmeisterschaften, kriegt man das ja auch mit. Oder auch im WBC, wo dann Bilder auftauchen von der Kabine, wo das Ding blitzblank sauber ist. Und krass, dann ist ja, ne? Oh, cool, die Japaner. Und dann denk ich mir, das würde nicht schaden, wenn sich jeder da mal eine Scheibe abschneiden würde und es nicht nur so ein bisschen in Japan bleibt und jeder sagt, ach ja, die Japaner, die sind aber ganz toll und die gehen super miteinander um. Wir kacken uns aber gegenseitig vor die Haustür, weil das ist halt so. So, weißt du, wie ich meine?
Ja, voll.
Und da würde ich mir wünschen, und da hoffe ich, dass das auch noch ein bisschen mehr rüberschwappt. Ist ja auch, es kommen immer mehr Spieler in die MLB. Ich habe jetzt auch vorhin noch was gesehen über Munetaka Murakami. Da hat ein Teamkollege im Interview gesagt, dass er das Team 10-mal so nah gebracht hat zueinander, als wie es vorher war. Einfach nur, weil sich ganz viele von ihm was abgucken können, weil er so diszipliniert ist und so saubere Abläufe hat und einfach ein Typ ist, aber weil er auch auf der anderen Seite super respektvoll und super lustig ist und gesagt, das ist unser Spark, das ist unser Kleber für die Mannschaft, so, also Glue, hat er gesagt, ich übersetze das immer mal als Kleber, und das fand ich auch noch cool zu hören, dass so jemand, der neu in der Mannschaft ist, komplett, der war noch nie richtig in Amerika, und der ist sofort, und der ist er selber, der macht nicht jetzt auf, okay, jetzt muss ich mich amerikanisieren oder irgendwas, ich bringe einfach meine Persönlichkeit, meine Kultur in dieses Land, in diese Mannschaft, und er macht diese Mannschaft instant besser, nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb des Platzes. Einfach nur, weil er sich selber treu bleibt und er selbst ist und ich glaube auch viele japanische Werte mit reinbringt. Und das finde ich cool. Das fand ich richtig cool. Das ist, finde ich, viel cooler, als dass der jetzt 20 Home Runs gehauen hat und das ein neuer Rekord ist für einen Rookie seit 1901 bis Juni 20 Home Runs und tadada, sondern das ist ja das, auch was wir hier worauf wir hier mehr Wert legen. Nicht Statistiken, sondern das dazwischen. Das Zwischenmenschliche, das Kulturelle. Und das finde ich sehr cool und viel wichtiger.
Eigentlich sind herrliche Schlussworte, ehrlicherweise. Natürlich ist Baseball in Japan kulturell überall vertreten. Es geht auch durch jede Subkultur. Es ist Teil dessen, es hat diesen Kompass, den du hier gerade sehr deutlich beschrieben hast und ist deshalb auch, glaube ich, der kleine Ausflug heute gewesen, um mal einen anderen Blick auf Baseball in einem anderen Land zu nehmen. Ne? Wir in Deutschland werden wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie es hier aussieht. Wir leben es aus USA heraus in einer komplett anderen Version als das, wie es Japan offensichtlich tut. Und das haben wir heute hier gelernt. Und danke da auf jeden Fall für deinen kleinen Ausflug und auch die Expertise, Jonas, war sehr, sehr gut. Wir sprechen uns in 2 Wochen wieder, dann gehen wir ein bisschen in die Fakten, dann gucken wir rein, dann gucken wir vielleicht auch mal wieder rein, wie es in der harten MLB sie aussieht. Und wir werden auch wieder ein bisschen mehr darauf gucken, wie es in der deutschen Baseballliga liegt, denn da ist dann ja auch langsam Zeit, dass die erste Teil der Hauptrunde ja auch durch ist. Mal gucken, wie wir das dann quasi auch beleuchten werden, denn da sind interessante Dinge unterwegs. Aber da machen wir uns in der nächsten Folge drauf. Jetzt für euch, geht mal nach Japan oder guckt Baseball da. Und wenn ihr zusammen mit uns nach
Koshien,
guck mal, unangenehm am Ende, mitkommen wollt. Ich bin jetzt rausgeflogen gerade, dann fliegt ihr mit Julian. Danke, das war Base on Balls. Danke, Julian, wir sprechen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.